Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Wenn ich darüber nachdenke, wie als Kirche, ich könnte das vielleicht manchmal gar nicht so nachvollziehen, aber ich bin einfach so dankbar, wenn ich darüber nachdenke, wie wir angefangen haben. Ich erzähle das ja manchmal so mit 3, 4 Leuten, die Kirche zu gründen. Wir feiern nächstes Jahr 15-jähriges Bestehen der Körpersgemeinde in Berlin sozusagen. Und keinen Kinderdienst hatten und unsere Kinder waren die einzigen Kinder sozusagen. Und jetzt so Schritt für Schritt gehen. Ich bin einfach so mega dankbar, Entwicklung zu sehen, was Gott tut, uns darüber zu freuen, die Generationen zu sehen. Es ist einfach großartig. Wir sind so dankbar, miteinander unterwegs zu sein. Wir wollen heute in unserer Predigt zum Abschluss unserer Serie Unter Spannung kommen. Es ist der letzte Sonntag. Ab nächsten Sonntag haben wir eine neue Serie, die heißt Why? Weihnachten. Warum Weihnachten? Weihnachten. Und wollen dann in diese 4 Sonntage gehen und über das Weihnachtsfest nachdenken. Aber wir wollen heute am Ende des Novembermonats unsere Serie zum Ende bringen, Unter Spannung. Ich habe so gedacht und irgendwie war es auch ein bisschen eine schwierige Geburt für mich. So, was ist das, was ich nochmal so ein bisschen unterstreichen möchte? Und ich möchte heute über das Spannungsfeld unseres Glaubens sprechen. Weil Glauben ist etwas, wo wir immer wieder drüber sprechen. Glauben ist etwas, was total wichtig ist. Hebräer, wir lesen es nachher noch, Hebräer steht, ohne Glauben können wir Gott gar nicht gefallen. Glauben ist etwas, was das Fundament ist in unserem Leben. Zu glauben, dass Gott da ist, zu glauben, dass Gott Gutes tut, zu glauben, dass Gott gute Dinge für unser Leben hat, zu glauben, dass Gott eine gute Zukunft für uns hat, zu glauben, dass Gott Bestimmung hat für unser Leben. Glauben ist einfach das Fundament. Und wir wollen in Hebräer hineinschauen und ich habe das Vorrecht, euch viele Verse heute vorzulesen und es ist immer gut, in das Wort Gottes zu gehen und wir wollen das auch gar nicht entschuldigen, wenn wir viele Verse lesen, aber einfach, dass ihr wisst, ich lese einige heute. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wie verstehen wir es durch den Glauben? Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Henoch zu sich kam, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund war, dass Henochs Glaube, denn bevor die Schrift vor diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl dem angeordneten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts mehr weiter als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf den festen Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11 ist Wahnsinn, wenn wir hineingehen in die, und es geht noch weiter, wo ein Glaubensheld nach dem anderen aufgezählt wird und wir daraus lernen können, oder von diesen Helden lernen können, wie wir unseren Glauben stärken können. Ob es Abraham, ob es Mose war, ob es Isaak war, Jakob war oder Noah war. Und ich möchte uns heute 7 Gedanken weitergeben, sodass ihr ungefähr wisst, wo ich bin. Keine 21 Punkte heute, nur 7 Gedanken uns weitergeben, wie wir in unserem Leben in diesem Spannungsfeld sein können und unser Glauben gestärkt werden kann. Mein erster Gedanke heißt: Glauben, wenn ich es nicht sehe. Glauben, wenn ich es nicht sehe. Hebräer 11, 1 heißt ja, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht, ein festes Vertrauen auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. All diese Menschen, die wir hier aufgezählt bekommen in der Bibel, waren ja Menschen, die etwas gesehen haben in der Zukunft und daran festhielten, vertraut haben. Sie haben es nicht gesehen und trotzdem vertrauten sie Gott. Sie haben es nicht genau gesehen. Und ich möchte ein kurzes Beispiel bringen. Ich brauche dazu einen Stuhl. Schlechte Vorbereitung. Ist der Joachim hier? Ah, der ist geflohen. All meine Beispiele sind geflohen. Dann brauche ich den Christopher hier. Christopher, komm mal nach vorne. Ich hab die anderen schon gewarnt und dann haben sie sich mal eben aus dem Staub gemacht. Und Christopher, ich möchte gerne, dass du dich mal hier hinstellst. Hier, so. Und ich werde dir die Augen verbinden.
Sehr gut. Ich habe auch einen schönen Schal mitgebracht. Siehst nichts?
Wir sprechen ja über Glauben und du weißt, ich bin ein guter Vater. Und ich mache ja auch keine bösen Spiele, habe ich niemals gemacht mit euch. Du kannst mir vertrauen. Du kannst glauben an das, was ich dir sage. Das, was ich dir jetzt sage, ist, dass ich einen Stuhl hinter dich stellen werde. Und du kannst einfach glauben, dass das, was ich sage, richtig ist. Und ich bitte dich jetzt, dich einfach hinzusetzen. Oh. Okay, danke. Das war's. Das war gar nicht so leicht. Du darfst den Stuhl auch mitnehmen. Das ist ja das, was in unserem Leben genau geschieht. Wir laufen mit verbundenen Augen durch unser Leben, wir sehen es nicht. Gott spricht etwas in unser Leben und sagt, wir sollen an etwas vertrauen, wir sollen etwas glauben, was wir nicht sehen. Und jetzt kann ich das Leben von Christopher reinsprechen, weil Christopher kennt mich. Und ich hoffe, er weiß, dass ich es gut mit ihm meine. Und er hatte dieses Vertrauen, auch wenn ich es nicht sehe, wenn mein Vater mir sagt, dass da ein Stuhl steht, dann glaube ich jetzt einfach mal, dass der Stuhl da steht. Und in diesem Glauben konnte er sich setzen. Und da war ein gewisses Zögern. Wird der Stuhl auch da sein? Aber er konnte es tun. Im gleichen Moment ist unser Glaube da, zu glauben, wenn ich es nicht sehe. Das ist ein Vertrauen, es ist ein Loslassen. Es ist ein sich auf dem Weg machen. Ich sehe es nicht, ich kann es nicht ganz spüren, ich weiß es nicht 100%, aber ich vertraue darauf, dass Gott da ist und dass der Stuhl da ist. Ich vertraue darauf, dass es halten wird. Wir lesen eine andere Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser ist, in dem Boot ist und Gott oder Jesus auf dem Wasser ist und zu Petrus sagt, komm mir, geh aufs Wasser, mach diesen Schritt. Und Petrus musste diesen Schritt machen und er musste sagen, ich vertraue darauf. Und es war Glauben in dem Moment, es war der Glaube, der sagt, ich mach diesen Schritt aufs Wasser, ich gehe aufs Wasser und ich vertraue darauf, dass das Wasser hält. Aber es ist ein Spannungsfeld und dieses Spannungsfeld können wir auch nicht ganz auflösen immer wieder, weil es etwas damit zu tun hat. Und heute Morgen wird es immer wieder um dieses eine Wort gehen, Vertrauen. Vertrauen. Gott möchte in deinem Leben ein Vertrauen bauen. Er sagt auch nicht einfach, Jürgen, du musst einfach glauben. Christopher war nicht hier und ich habe Christopher nicht auf die Bühne, ich hätte jetzt auch irgendjemand anders nehmen können. Die hätten mir vielleicht auch geglaubt, weil sie sagen, der Pastor wird schon nicht hier einen Unfall auf der Bühne am Sonntagmorgen mit Krankenwagen und sonstiges machen. Aber Christopher weiß, wenn ich es ihm sage, dass da ein Stuhl steht, dass der Stuhl steht. Es ist ein Vertrauensverhältnis da. In gleicher Linie möchte Gott ein Vertrauensverhältnis zu uns aufbauen und er fordert uns heraus, immer wieder Schritte im Glauben zu gehen und ihm zu vertrauen, dass das, was er sagt, zu glauben, auch wenn ich es nicht sehe. Aber Glauben, das womit wir unterwegs sind, womit wir als Kirche unterwegs sind, hat ganz viel mit dem zu tun, wir sehen nicht das alles. Wir sehen manchmal Dinge und wir proklamieren manchmal Dinge, wir sprechen manchmal Dinge aus, ich komme noch dazu, über Dinge, die wir nicht sehen im Physischen, aber vielleicht schon im Herzen sehen, im Vertrauen sehen. Christopher hat den Stuhl gesehen, weil ich den Stuhl ausgesprochen habe und gesagt habe, da steht ein Stuhl. Wir sehen Dinge, wir haben ein festes Überzeugtsein, das ist das, es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was Gott über unser Leben ausspricht. Ich sehe es nicht, aber ich bin ganz fest überzeugt von dem, was Gott in meinem Leben ausspricht. Ich weiß, Gott ist gut, ich vertraue ihm. Deswegen sprechen wir darüber immer wieder, dass unser Glaube wachsen muss. Unser Glaube ist etwas, was zunimmt, was wächst. Am Anfang glauben wir vielleicht, wir gehen die ersten Schritte und wir glauben, ja, Gott wird das einhalten oder jenes einhalten. Und beim nächsten Mal glauben wir ein bisschen mehr und wir gehen einen weiteren Schritt. Aber es geht darum. Beispiel Abraham, er musste Vertrauen aufbauen. Vertrauen wird gebaut. Und letztendlich geht es darum, wenn wir über Glauben sprechen und über das Spannungsfeld sprechen, dass Gott dich einlädt, auf eine Wanderung zu gehen mit ihm, so wie Abraham, so wie Sarah, so wie Noah, so wie Isaac, so wie Jakob, so wie Josua, so wie Mose, all die Glaubenshelden, die dort aufgezeichnet sind. Gott lädt uns ein, eine Glaubenswanderung mit ihm zu gehen. Er lädt uns ein, ihm mehr und mehr zu vertrauen. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir mit ihm unterwegs sind, je mehr vertrauen wir ihm. Irgendwann sagt er, Jürgen, setz dich hin, da steht ein Stuhl. Ich sage, natürlich setze ich mich hin, weil ich weiß, da steht ein Stuhl. Und irgendwann sagt er, geh aufs Wasser und ich gehe aufs Wasser, weil ich weiß, ich kann auf dem Wasser gehen. Ich kann ihm mehr und mehr vertrauen. Ich kann mehr und mehr das glauben, was Gott sagt. Hier ist mein zweiter Gedanke. Glauben bedeutet gehorchen, wenn ich es nicht verstehe. Gehorchen, wenn ich es nicht verstehe. Hebräer 11, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Wow. Hier war der Abraham, der verheißen bekommen hat, dass er eine Nation erben wird und dass seine Nachkommenschaft wie die Sterne am Himmel sein wird. Und hier ist dieser Abraham, der endlich erlebt hat, dass dieses Wort in Erfüllung geht, dass er, obwohl er schon alt war, obwohl seine Frau unfruchtbar war, endlich hat er ein Kind bekommen. Endlich war der Sohn da. Und Gott sagt, opfer mir deinen Sohn. Was für ein Glaube, oder? Was für ein unermesslicher Glaube, denke ich. Was für ein Glaube zu sagen, ich gehorche einfach blind. Ich gehorche einfach meinem Gott. Wenn Gott sagt, ich soll das tun, dann tue ich das. Warum konnte Abraham das tun? Ich denke darüber nach. Ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Ich denke darüber nach und denke, ich weiß nicht, ob mein Glaube ausgereicht hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke so, Mann Gott, was erwartest du? Was forderst du? Aber er gehorchte. Warum konnte Abraham gehorchen? Wir kriegen das ja aufgelöst. Weil er so ein Vertrauen hatte. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Er war sich so, wenn Gott das gemacht hat, dass ich in so einem hohen Alter einen Sohn bekomme, wenn Gott gemacht hat, dass meine Frau wieder fruchtbar wird und einen Sohn bekommt, dann hat Gott auch einen Weg hier. Ich vertraue meinem Gott. Und ich gehorche ihm. Blind, aber mit Vertrauen. Ich habe darüber nachgedacht, was sind die Dinge, wo ich gehorchen muss in meinem Leben? Gibt es Dinge, die manchmal wir einfach nur aus Gehorsam tun? Liebt ihr Dinge aus Gehorsam zu tun? Ich liebe es, Dinge aus Überzeugung zu tun. Ich liebe es, Dinge zu tun, weil ich es verstanden habe. Ich fand es immer schwierig, wenn irgendwelche Leute, Eltern, Verantwortliche, Meister, irgendwas gesagt haben, das machen wir hier so, das ist einfach so. Aber ich will es verstehen. Aber manchmal fordert Dinge Gott heraus und er sagt, hey, ich möchte einfach, dass du gehorsam bist. Womit fängt es an? Denken wir mal an die Taufe von Jesus. Jesus lässt sich taufen, obwohl er ohne Schuld war. Jesus hatte es nicht notwendig, sich taufen zu lassen. Oder? Aber er tat es aus Gehorsam. Deswegen sagen wir, es ist ein Gehorsamsschritt. Wir sprechen in der Bibel oder wir sprechen in der Gemeinde oft darüber, die Bibel sagt, gehorsam ist es, unseren Zehnten zu geben, einen Teil unseres Einkommens zu geben, weil Gott es segnet. Verstehen wir das? Nein, das kann man nicht verstehen. Macht ja keinen Sinn, Dinge wegzugeben und zu glauben, dass Gott, dann habe ich ja weniger, oder? Gehorsam. Die Bibel fordert uns immer wieder heraus, Schritte im Glauben zu gehen und gehorsam zu sein, gehorchen, wenn ich es nicht verstehe, damit das Verständnis kommt und mein Vertrauen gebaut wird. Nehmen wir den Zehnten zum Beispiel. Gott sagt, teste mich, mach das, sei gehorsam, ich werde dich segnen und dann wirst du viel mehr geben, weil du weißt, dass ich ein guter Gott bin, du kannst mir vertrauen. Nehmen wir die Taufe, wenn wir den Schritt gehen, sagt Gott, hey, ich werde sozusagen dich unter eine neue Herrschaft bringen, ich werde einen Durchbruch in dein Leben bringen. Wir können Geschichte nach Geschichte in der Bibel durchgehen und Gott möchte uns mitnehmen, Gott möchte uns herausfordern, Gott möchte uns mit auf den Weg nehmen, sagen, wenn du mir gehorchst, wirst du erleben, dass du mehr und mehr vertrauen kannst. Wir wissen das bei unseren Kindern, oder? Manchmal wünschen wir uns einfach Kinder, wenn sie klein sind, gehorcht einfach. Irgendwann wirst du es verstehen. im Straßenverkehr, stopp, halt an und dieses, und wir kennen all die Kinder, die Eltern, die hinterher schreien und dieses. Wir möchten einfach, dass die Kinder gehorchen, und irgendwann kommen die Kinder auf dich zu und sagen, vielen Dank, dass du so streng warst. Oder? Habt ihr es noch nicht erlebt? Meine Kinder sind alle zu mir gekommen und gesagt, Papa, vielen Dank, dass du so streng warst, Spaß. Aber es geht darum, wir möchten, dass das Gehorchen irgendwann zum Verständnis wird, und es tut es dann, wenn Vertrauen sich in unserem Leben entwickelt. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass sie das Netz auf der anderen Seite auswerfen sollen, dann sagen die Jünger, sie antworten, sagen, Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen. Wir haben alles gemacht. Und was sagen sie dann? Aber auf dein Wort hin sind wir gehorsam und tun es. Wir vertrauen dir und gehorchen dir. Seht ihr, Gehorsam ist etwas, ist ein unmodernes Wort. Gehorsam ist kein modernes Wort. Aber Gehorsam ist ein Schritt in unserer Entwicklung, in unserer Jüngerschaft mit Gott. Gott liebt es, dass wir ihm vertrauen, dass wir einfach sagen, Gott, aufgrund deines Worts, weil es in deinem Wort steht, weil es da steht, dass ich meinen Zehnten gebe, du mich segnest, ich bin einfach gehorsam. Weil es da steht, lasse ich mich taufen. Weil es da steht, werfe ich mein Netz auf die andere Seite aus. Weil es da steht, weil du es gesagt hast, ich bin einfach gehorsam. Und was entwickelt sich in unserem Leben? Vertrauen. Vertrauen. Was ist das Dritte, was ich aus diesen Geschichten hier lerne von den Glaubenshelden? Ich lerne, durchzuhalten, wenn ich mich nicht danach fühle. Steht da, wenn ich mich nicht, doch, da steht, bei mir steht es verkehrt. Durchzuhalten, wenn ich mich nicht danach fühle. Hebräer 11, wieder, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den treu, der es verheißen hatte. Ich bin dankbar darüber, dass die Bibel zwei Geschichten erwähnt in der Bibel, über Sarah und auch über Abraham, dass sie auch Zweifel hatten. Es steht über Sarah geschrieben, dass sie einmal lachte, als sie das prophetische Wort hörte. Sie lachte darüber, weil sie es nicht ganz glauben konnte, weil es noch nicht ganz Wohnung gemacht hatte in ihrem Herzen. Wir wissen, dass Abraham irgendwann gesagt hat, Gott, ich muss dir helfen, du hast es versprochen, ich glaube, dass dein Wort richtig ist. Und er schwängerte eine Angestellte von ihm sozusagen. Und es war nicht so der ursprüngliche Plan, den Gott hatte. Auch Abraham und Sarah hatten ihre Momente des Zweifels. Auch sie hatten ihren Moment des Kampfes. Aber durch diesen Moment des Kampfes, durch den Moment ihres Zweifels, machte sich das Wort ganz fest in ihrem Herzen. Und sie vertrauten Gott. Und sie haben durchgehalten. Sie haben durchgehalten. Wenn ich dir irgendwas heute Morgen zurufen kann, dann möchte ich dir zurufen, komm und lass uns durchhalten. Lass uns durchhalten. Manchmal sind die Dinge nicht gleich so sichtbar. Manchmal gehen wir durch Wüstenerfahrungen und wir denken, wie ist das? Abraham und Sarah werden gefeiert als Glaubenshelden, aber sie mussten durchhalten. Noah war da und er baute die Arche, kein Wasser, weit und breit. Und er saß da jahrelang und hämmerte an dieser Arche. Und Leute kamen vorbei, zeigten ihm den Vogel und spotteten ihm und sagten, bist du denn bescheuert? Aber er hielt durch. Mose hielt durch, Josua hielt durch. All die Glaubenshelden, sie hatten etwas und sie sagten, ich bleib dran, ich halte durch. Ich erzähle die Geschichte immer wieder gern und manche von euch haben sie oft gehört. Wir als Kirche feiern das und manche schauen uns an und sagen, wow, was für eine Erfolgsgeschichte, so als Kirche. Aber wir hatten Momente, wo wir schon fast unsere Koffer gepackt hatten und gedacht haben, das wird nichts. Wir hatten Momente, wo uns danach war, aufzugeben. Wir hatten Momente, wo wir gesagt haben, wir wissen nicht, ob das wirklich klappt, ob das funktioniert. Als wir in finanzielle Herausforderungen hineinkamen, sowohl persönlich als auch Gemeinde, als wir Dinge erlebt haben, dass wir kein Gebäude hatten als Kirche und von einem Hotel ins andere gezogen sind, von einer Kirche in die Untermiete, dass selbst Kirchen uns loswerden wollten, weil wir irgendwie zu laut waren und nicht so Das waren schwierige Momente. Das Einzige, was wir manchmal sagen konnten und wozu Leute uns ermutigt haben, ist: Halt einfach durch, macht einfach weiter, macht einfach das Richtige und tut es weiter. Darf ich dir sagen, in deiner Situation, in der du gerade stehst, wie wäre es, wenn du einfach durchhältst? Nicht blind, sondern mit Vertrauen, aber einfach sagen: Gott, ich vertraue deinem Wort. Ich möchte einfach durchhalten. Es ist gerade eine schwierige Zeit. Ich gehe gerade durch eine Wüste. Ich gehe gerade durch eine herausfordernde Zeit. Darf ich dir zusprechen, dass wir einander zurufen dürfen: Lass uns einfach durchhalten. Lass uns einfach dranbleiben. Lass uns nicht aufgeben. Abraham musste viele Jahre warten. Sarah musste viele Jahre warten. Mose musste viele Jahre warten. Josua musste viele Jahre warten. All die vielen Leute, Noah musste viele Jahre warten. Ist es okay, dass wir ab und zu ein bisschen warten müssen? Dass wir nicht Amazon Prime haben und erwarten, dass morgen gleich alles geliefert wird. Gott, ich habe doch einen Prime-Vertrag mit dir. Ich dachte, es kommt gleich morgen oder heute Nachmittag schon. Aber manchmal wartet Gott. Manchmal hält er seinen Segen zurück. Manchmal wartet er, dass wir ihm wirklich vertrauen. Ich möchte dir zurufen, heute in diesem Spannungsfeld durchzuhalten, wenn du dich nicht danach fühlst. Viertens, was ich lerne von diesen Glaubenshelden ist, zu proklamieren oder bekannt zu geben, bevor ich es habe. Zu proklamieren und es bekannt zu geben, bevor ich es habe. Es ist manchmal schwierig, wenn Menschen sagen oder aussprechen über Dinge, die wir noch nicht sehen. Das könnte manchmal als stolz, als wagemütig, als überspitzt, als alles Mögliche wahrgenommen werden. Ich möchte euch mal 1. Samuel 17 vorlesen. David steht vor Goliath. Die Israeliten werden verspottet von Goliath. Goliath hohnt sie, macht sie runter, er lästert sie. Und David kommt ja und möchte kämpfen für Saul und sagt: Ich bin bereit, den Kampf einzugehen. Eigentlich war er gar nicht bei den Soldaten, sondern er wird wirklich vom Feld gerufen, kam durch Zufall in die Schlacht rein. Und David in seinem Wagemut, könnte man sagen, steht da und antwortet dem Philister, dem Goliath, dem er gegenübersteht: Du kommst zu mir mit Schwert und Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Schon cool, ne? Ich meine seinen Mut. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Wir müssen verstehen, David war auf dem Feld, zwar schon gesalbt zum König, aber vergessen. Er war noch nicht mal eingeladen zu kämpfen. Er war noch nicht mal eingeladen, an den Schlachtreihen zu stehen. David war jetzt nicht der große, durchtrainierte Mann, sonst hätte man ihn schon gerufen bei der Salbung, aber David wurde vergessen. Er wurde irgendwie beiseite geschoben. Und hier kommt David und steht diesem Goliath gegenüber, der so viel größer ist, der so viel mehr Power hat, der all diese Ausrüstung hat. Und David fängt an, etwas zu proklamieren und etwas auszusprechen, was noch überhaupt nicht sichtbar war. Ich glaube, all die Menschen, all die Israeliten, die dort standen, die verhohnt worden sind, die Angst hatten, wirklich Angst hatten, die gesagt: David, was machst du denn da? Du bringst uns in eine ganz dumme Situation. Du bringst uns in eine Situation, die ist nicht wirklich gut. Die hilft uns auch wirklich nicht, was du gerade tust. Aber David hatte Glauben und Vertrauen. Und deswegen fing er an, etwas auszusprechen. Und er fing an, etwas zu proklamieren. Ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, anzufangen, Dinge in deinem Leben auszusprechen. Und vielleicht musst du nicht gleich auf dem Rathausplatz oder sonst wohin gehen und Dinge aussprechen, weil Glauben ist ja auch etwas, was wächst. Aber vielleicht kannst du anfangen, in deinem Leben anfangen, Dinge auszusprechen. Wir singen das manchmal, wir singen das hier in unseren Liedern. Ich spreche aus den Namen Jesus. Ich spreche es aus über meine Familie. Ich spreche es aus über die Situation in meinem Leben. Vielleicht kannst du anfangen im Vertrauen, dem Glauben zu Gott. Gott, ich spreche aus, dass du einen guten Plan für meine Familie hast. Gott, ich spreche aus über meine Kinder, dass du sie erretten wirst. Ich spreche aus über meine Familie, dass du gute Dinge tun wirst. Ich spreche aus im Vertrauen, Gott, dass du einen guten Plan für mein Leben hast. Ich spreche das aus. Vielleicht gehst du gerade durch eine Krise, aber du fängst einfach an, Gottes Wort auszusprechen und du fängst an zu proklamieren, wie ein David proklamiert hat, ich komme nicht mit Lanzen, ich komme nicht mit fleischlichen oder mit weltlichen Mitteln, sondern ich komme im Namen meines Gottes, ich komme mit einer Überzeugung, ich komme mit einem Glauben, ich komme mit einem Vertrauen, ich komme aus einer Beziehung mit meinem Jesus und ich spreche den Namen Jesus aus über meine Familie, ich spreche den Namen Jesus aus über meine Situation, ich spreche den Namen Jesus aus über meine Finanzen. Ich spreche den Namen Jesus aus über meinen Job. Und ich fange an, den Namen Jesus zu proklamieren. Aber das kann ich nur tun, und ich komme wieder zu dem Wort, wenn Glaube da ist. Und Glaube bedeutet Vertrauen. Nummer 5. Wir kommen zur Landung. Wir sind über die Hälfte. Nummer 5. Was ich lerne von diesen Glaubenshelden ist, zu geben, wenn ich es nicht habe. Wir können ja nichts geben, oder? Was wir nicht haben. Also geben, wenn ich es nicht habe, hört sich ja irgendwie komisch an. Wir können ja nichts geben, wenn wir es nicht haben. Aber Abraham sollte seinen Sohn opfern und geben. Und Abraham schaute, aber das ist doch die Verheißung. Ich soll das geben. Gott fordert oder Gott erwartet manchmal, das loszulassen, das zu geben, worin wir unseren Durchbruch sehen. Die Frau am Opferkasten, ein paar Kupfermünzen hat sie eingeworfen. In Lukas 21 lesen wir die Geschichte. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben, sagt Jesus. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Wir hatten uns letzten Sonntag oder einige Sonntage her, haben uns die Geschichte angeschaut von der Witwe mit dem Öl und sie sagte, ich habe doch nichts im Haus, aber sie hatte diese eine Flasche Öl. Und Gott oder der Prophet sagte, willst du mir diese Flasche Öl geben? Zu geben, wenn ich es nicht habe, bedeutet Vertrauen zu haben, dass Gott größer ist. Ich weiß nicht, wie du dein Budget so machst. Aber Gott zu geben, das ist schon Wahnsinn. Lass dir das mal auf der Zunge reden. 10% unseres Bruttoeinkommens. Boah, das ist viel Geld. Wenn unsere evangelische und katholische Kirche das machen würden, die wären Milliardäre. Da gibt man nur 0,0 irgend. Aber 10%. Wie kann man das machen? Wie kann man fragen? Wie kann man ernsthaft Menschen fragen, 10% ihres Einkommens an Gott zu geben? Ich möchte es so sagen, wenn wir das nicht verkündigen würden und Menschen herausfordern würden, würden wir ihnen eine ganz wichtige Sache aus ihrem Leben nehmen, und das ist das Vertrauen zu haben, dass Gott für mich sorgt und dass mein Leben in seiner Hand ist. Jesus sagt das so, wenn wir noch nicht mal mit dem, was Gott euch anvertraut hat, mit den 10% oder mit dem Geld, wenn ihr noch nicht mehr damit umgehen könnt, wie kann ich euch das Himmlische anvertrauen? Wie kann ich euch das anvertrauen, was wichtig ist? Deswegen, Vertrauen bedeutet, dass Gott immer wieder fragt, Jürgen, bist du bereit? Und manchmal fragt Gott uns Dinge nicht nur, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht um Zeit, es geht um unser Investment. Manchmal geht es um Dinge, die wir lieben, die wir schätzen, die wir auf einmal gefragt werden, loszulassen. Ich bin letztes Jahr in meinem Leben so eine Zeit durchgegangen, wo Gott mich gefragt hat, ganz viele Dinge in meinem Leben loszulassen. Ich musste neu fokussieren. Und es waren Dinge, die mir ans Herz gewachsen sind. Dinge, die mir was bedeutet haben. Dinge, die, aber Gott fragt, bist du bereit, sie loszulassen? Und im Ersatz habe ich noch nichts bekommen. Aber ich vertraue Gott. Nummer 6. Danken, bevor ich es empfangen habe. Markus 11 in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, Jesus erwidert, hab Glauben an Gott. Wir reden über Glauben. Hab Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand diesen Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden. Was immer es auch sei. In einer anderen Bibelstelle sagt Jesus, wenn ihr um etwas bittet, dann dankt Gott, dass ihr es empfangen habt, bevor ihr es empfangen habt. Danken, bevor ich es empfangen habe. Wie wäre es, wenn der Körper so eine Versammlung ist, wo wir einfach Gott danken? Wo wir sagen, Gott, danke, dass du Menschen zu Jesus bringst. Danke, dass du uns finanziell versorgst. Danke, dass du unsere Familie errettest. Danke, dass wir Durchbrüche haben hier. Danke, dass wir Standorte starten. Danke, dass wir danken einfach Gott. Wir haben eine Mentalität, wo wir einfach sagen, aus Vertrauen zu Gott, weil wir Gott kennen, weil wir mit Gott unterwegs waren, dass wir einfach sagen, Gott, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Das ist ein Spannungsfeld. Weil ich danke Gott, auf der einen Seite, ich danke Gott, aber ich sehe es noch gar nicht, ich sehe es noch nicht in Realität, aber ich fange Gott an schon zu danken. Du sagst einfach, ich danke dir, dass du meinen Mann errettest, ich danke dir, dass du meine Frau errettest, ich danke dir, dass du meine Familie berührst, aber ich sehe es noch nicht. Aber du dankst Gott. Was sagst du mit Gott, ich vertraue dir. Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Der 6. Gedanke. Vertrauen, wenn ich es nicht bekomme. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, das ist der letzte Vers, den ich heute von den ersten 13 Versen Hebräer 11 gelesen habe, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Puh. Abraham hat geglaubt am Anfang bestimmt, dass er das sehen wird in seiner Lebzeit. Aber Abraham ist der Vater unseres Glaubens. Und die Kinder Abrahams sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer. Aber Abraham hat es noch nicht ganz gesehen. Es wird Dinge geben in meinem Leben, glaube ich. Ich bin da fest von überzeugt, die Gott in mein Leben hineingesprochen hat, die ich glaube, von die ich vertraue, die ich vielleicht selber gar nicht sehen werde. Aber deswegen werde ich nicht wie Hiskia, als bei der Kindersegnung ich darüber gesprochen habe, einfach sagen, Hauptsache es geht mir gut, Hauptsache meinen Lebzeiten, sondern wir sind eine Generationskirche. Wir bauen Generationen. Manchmal müssen wir vertrauen, wenn wir es nicht bekommen. Wir müssen vertrauen, wenn es nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Als wir als Kirche unterwegs waren und in der Krise war, dann haben wir versucht, ein Gebäude zu kaufen. Wir haben versucht, einen Weg hier zu gehen, einen Weg da zu gehen. Und wir haben Dinge gemacht und wir wurden abgelehnt. Einmal hat uns die Bank abgelehnt, einmal hat uns was anderes abgelehnt. Und wir mussten sagen, Gott, wir vertrauen dir, auch wenn wir es nicht bekommen haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und Gottes Weg war viel besser. Gottes Weg war so viel besser. So viel großartiger. Ich möchte dir zusagen in deinem Leben, auch wenn es so aussieht, als ob du es gerade nicht bekommst, auch wenn es so aussieht in deinem Leben, als ob es nicht gerade so ist, wie du dir das vorstellst, glaube mir, vertraue Gott, dass sein Weg besser ist als deiner. Ich möchte Gott vertrauen, dass sein Weg viel besser ist als meiner. Ich möchte sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen. Heute Morgen geht es darum, in diesem Spannungsfeld zu sein. Und dieses Spannungsfeld hat etwas damit zu tun, dass wir ihm vertrauen. Wir können nur glauben, wenn wir es nicht sehen, wenn wir ihm vertrauen. Wir können nur gehorchen, wenn wir es nicht gehorchen, auch wenn wir es nicht verstehen, wenn wir vertrauen. Wir können nur durchhalten, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, wenn wir ihm vertrauen. Wir können nur bekannt geben und proklamieren, bevor wir es haben, wenn wir ihm vertrauen. Wir können nur geben, was wir nicht haben, wenn wir ihm vertrauen. Wir können nur danken, wenn wir es noch nicht empfangen haben, wenn wir ihm vertrauen. Und wir können nur vertrauen, wenn wir es nicht bekommen, wenn wir ein tiefes, festes Vertrauen zu Gott haben. Siehst du, das, woran Gott interessiert ist. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass du in eine Kirche kommst, dass du dienst. Gott ist nicht nur daran interessiert, dass du ihm glaubst und dass dein Name im Buch des Lebens steht. Sondern Gott ist daran interessiert, mit dir ein Leben zu gehen. Gott ist daran interessiert, mit dir als Vater unterwegs zu sein. Er möchte mit dir unterwegs sein und er möchte, dass du ihn in den Arm nimmst und sagst, Vater, ich vertraue dir mehr und mehr. Dieses Jahr, 2024, ich werde dir mehr vertrauen als 2023, weil ich habe dich kennengelernt als einen guten Vater, der mich liebt und der gute Pläne und Gedanken hat. Und das, was Gott tun möchte, ist Vertrauen schaffen. Gott wirbt um dein Vertrauen. Wie entsteht Vertrauen? Ich lese gerade ein fantastisches Buch und es geht da um ganz viel verschiedene Dinge und der Psychologe sagt einfach, ein christlicher Psychologe, der sagt halt, Vertrauen entsteht dadurch, dass wir einen Track Record haben. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die in unserem Leben immer wieder geschehen. Das heißt, ich hatte mit Christopher, ich habe einen Track Record mit ihm. Wir sind schon viele Jahre, fast 17 Jahre unterwegs zusammen. Und Christopher vertraut mir, weil er mich kennt. Siehst du, Gott möchte mit dir so unterwegs sein, dass du am Ende deines Lebens, wenn du jetzt 70, 80, 90, 100 bist, dass du sagst, Gott, damals habe ich dir für kleine Dinge vertraut, heute vertraue ich dir für große Dinge. Mein Glaube ist gewachsen, mein Vertrauen zu dir ist gewachsen. Ich hoffe, dass wir alle Glaubenshelden werden. Umso älter wir werden Glaubenshelden, oder? Mehr Gott zu vertrauen für die großartigen Dinge unseres Lebens. Egal durch welche Krise wir laufen, egal durch welche Herausforderungen wir laufen. Wir wissen einfach, Gott ist gut und Gott ist gerecht. Wir haben das erlebt. Mir fällt es leicht, für gewisse Dinge zu glauben. Als wir Telto angefangen haben, war das eine Herausforderung oder ist eine Herausforderung. Aber mir fällt es leicht, dafür zu glauben. Warum? Weil ich irgendwie so eine Erfahrung in meinem Herzen habe. Gott macht das und Gott kann das. Und dann gibt es andere Situationen, da merke ich, da fällt es mir noch ein bisschen schwer. Manchmal, wenn wir für Menschen beten, die krank sind und gewisse Krankheiten haben, da merke ich, da habe ich noch nicht so einen Track Record, dass ich sagen kann, ich vertraue dir einfach, ich bete dafür und es wird gut. Sondern muss ich sagen, Gott, hilf mir, dass ich dir vertrauen kann. Ich habe da ein paar negative Erfahrungen. Ich habe da ein paar Erfahrungen, die nicht so gut waren. Ich habe für Leute gebetet, die nicht gesund geworden sind. Ich stand am Grab, habe sie beerdigt und habe das nicht gesehen. Gott, hilf mir, dir zu vertrauen. Seht ihr, egal wo du bist in deinem Leben heute Morgen, egal mit welcher Sache du kämpfst heute Morgen in deinem Leben, egal was dich gerade herausfordert, der himmlische Vater würde hier stehen und würde dir sagen, Jürgen, vertrau mir. Komm, lass uns gemeinsam gehen. Und dann fragt er mich morgen nicht gleich das riesige Ding, sondern er nimmt mich einen Schritt, dass ich mehr vertrauen kann. Mehr vertrauen kann. Und noch einen Schritt gehen kann. Und mein Vertrauen gebaut wird. Mehr und mehr. Und dann kann ich glauben, was ich nicht sehe. Und kann gehorchen, obwohl ich mich nicht danach fühle. Ich kann diese Wege gehen und ich kann geben, obwohl ich spüre, ich hab's nicht, weil ich Gott vertraue. Seht ihr, das, was Gott möchte, das, was Gott immer wollte, von Anfang an, von dem ersten Moment, als er Mann und Frau geschaffen hat, in dem ersten Moment, wo er die Menschheit geschaffen ist, ich möchte, dass sie mir vertrauen. Das, worum Gott wirbt heute Morgen, ist dein Vertrauen. Auch in diesem Spannungsfeld, in dem du vielleicht gerade bist. Wollen wir zusammen beten? Ich werde für zwei Dinge beten. Zuerst möchte ich dir eine Chance geben, einfach diese Hand zu nehmen, die Gott dir entgegenstreckt und ewiges Leben zu erlangen. Wie kann ich ewiges Leben versprechen? Ich kann es versprechen, weil die Bibel sagt, dass die, die glauben mit ihrem Herzen, Glauben in ihrem Herzen haben und es bekennen mit ihrem Mund, dass sie gerettet werden und ewiges Leben haben. Und das ist unser Auftrag. Das ist gleich, ich gebe dir gleich die Chance, dazu Ja zu sagen. Und danach werde ich die Chance geben, wenn du in einer Krise bist, wenn du in einer Herausforderung bist, wenn du durchhalten möchtest, wenn du sehen möchtest, obwohl es gar nicht sichtbar ist, wenn du vertrauen möchtest, wenn du in einer Herausforderung bist, dann wollen wir einfach für Glauben bitten heute Morgen. Wir wollen bitten, dass Gott uns berührt, dass Gott uns neues Vertrauen schenkt, Dinge zu bewegen. Wir wollen schon jetzt bitten für das nächste Jahr. Wir wollen bitten, dass Gott Dinge tut. Wir wollen für Durchbrüche in unseren Familien beten. Wir wollen für finanzielle Durchbrüche beten. Wir wollen bitten, dass Gott uns Vertrauen gibt, durchzuhalten in schwierigen Situationen. Hier ist das Erste. Vielleicht können wir einfach einen Moment unsere Augen schließen. In der Gegenwart Gottes sein. Aber wenn du hier bist, heute Morgen sagst, Pastor Jürgen, ich spüre, dass Gott mir seine Hand entgegenstreckt und sagt, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir laufen? Willst du mir nachfolgen? Und du spürst, dass du heute einschlagen möchtest, dass du sagen möchtest, Gott, ich vertraue dir. Und du möchtest wachsen da drin. Du musst nicht gleich die Riesenschritte gehen, sondern Gott führt dich Schritt für Schritt. Aber du musst sagen, ja, ich möchte das in meinem Leben. Ich möchte mir sicher sein, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Ich möchte mir sicher sein, dass meine Schuld mir vergeben ist. Ich möchte sicher sein, dass mein Name im Buch des Lebens steht, dass mir vergeben ist, dass ich ein neues Leben habe. Wenn du sagst, Pastor Jürgen, das bin ich, dann sei einfach mutig und heb deine Hand jetzt. Du musst nicht aufstehen, du musst nicht nach vorne kommen. Nichts Peinliches. Ich möchte einfach wissen, wie viele Leute heute hier sagen, ich brauche dich, Jesus. Danke. Ist noch jemand da? Noch jemand, der sagt, danke, danke. Komm mal, wenn Gott dich ruft und du einfach Ja sagen möchtest, dann streck dich einfach aus zu ihm. Er ist hier. Du kannst ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Wir beten ein Gebet, weil die Bibel sagt, dass wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, beten wir es alle gemeinsam. Wir helfen denen, die ihre Hand gehoben haben. Und wenn du nicht deine Hand gehoben hast, aber mit dem ganzen Herzen dieses Gebet sprichst, dann gilt es dir auch. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich jetzt mit dir lebe. Mein altes Leben ist vorbei und das Neue beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen, Amen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben. Wir laden dich ein, nach dem Gottesdienst zum Kreuz zu kommen. Wir haben eine Bibel, wir haben ein kleines Büchlein für dich, was wir dir gerne schenken möchten. Aber wenn du in einer Situation bist, ich möchte dafür beten heute Morgen, wo du sagst, ich möchte Gott neu vertrauen. Ich spüre, dass ich herausgefordert bin, Gott zu vertrauen. Ich spüre einfach, dass ich einfach so investieren möchte. Ich möchte mein Vertrauen in Gott investieren. Ich möchte ihm neu glauben. Ich möchte gehorchen. Ich möchte sehen. Ich möchte durchhalten. Ich möchte dranbleiben. Egal in welcher Situation du bist, wie wäre es, wenn du dich ausstreckst, sagst Gott, ich brauche dich heute Morgen. Ich brauche deine Berührung. Ich brauche deine Berührung. Heiliger Geist, komm auch heute Morgen und tue das. Komm und streck dich aus. Glaub einfach, dass Gott in deiner Situation dir Kraft gibt, dir Glauben gibt, dir Durchhaltevermögen gibt, dich sehen lässt, dich gehorchen lässt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, du siehst jede Hand. Du siehst die vielen erhobenen Hände hier. Jesus, und wir stehen hier und sagen, Gott, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen es tun, indem wir sagen, Gott, wir vertrauen dir. Du bist gut, du hast gute Gedanken, gute Pläne. Wir vertrauen dir. Wir gehen mit dir, wir gehen diesen Schritt. Und wir sagen, Herr, wir glauben. Hilf uns im Unglauben. Herr, wir glauben. Hilf uns im Unglauben. Herr, wir vertrauen dir. Hilf uns da, wo unser Vertrauen manchmal versagt. Gott, wir gehorchen dir. Hilf uns da, wo es manchmal uns schwierig fällt. Gott, wir wollen durchhalten. Hilf uns da, wo es schwierig wird. Gott, wir brauchen dich. Gott, wir brauchen dich. Aber wir wollen dir gefallen. Und deswegen bitten wir dich, stärke unser Glauben heute Morgen. Stärke unser Vertrauen heute Morgen. Komm und berühre uns. Im Namen Jesus. Amen, Amen, Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.